Abenteuer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und heute fühle ich mich auch sprachlich wohl, weil dieses Westdeutsche des Kollegen Bernd Schwickerath heute mal aus dem Podcast verschwindet. Wir haben mehr Süddeutsches, genauer Niederbayerisch, mit einem leichten niederbayerischen Einschlag. Der Kollege Daniel Wimmer von Magenta Sport und Spray TV ist mit dabei. Servus.
Servus Fetzi, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. DL für Magenta Sport am Mikrofon, seit dieser Saison live und Spray TV schon länger in Landshut. Das heißt, wir schauen auf die DL und auf die DL2. Mach mal von oben nach unten, oder? Daniel, fang mal mit den DL Playoffs an und ja, fangen wir vielleicht mit der Serie an, die du jetzt auch im Stadion gesehen hast, nämlich Straubing gegen Schwenningen. Du warst da in Schwenningen zu Spiel 2. Die Serie steht da 1-1. Das heißt, Serie der Heimmannschaften, das sind die zwei besten Heimmannschaften der Liga und beide haben auch ihr Heimspiel deutlich gewonnen. War es auch wirklich so, dass die Dominanz da einfach gesehen hast, jeweils in den Heimspielen von der Heimmannschaft?
Ja, war einfach so, dass jede Mannschaft zu Hause besser aufgetreten ist. War ein Spiegelbild eigentlich, Spiel 2 von Spiel 1, Spiel 1 Straubing. Die bessere Mannschaft hat die Turnover genutzt und die Fehler ausgenutzt, die Schwenningen gemacht hat. Und in Spiel 2 war es genau umgekehrt. Kleine Eisfläche ist ein Thema in Schwenningen, das man nicht so hoch hängen darf, aber doch immer wieder ein Thema ist. Vor allem am Dienstag war das so, nach 16 Sekunden gleich das Tor von Johannes Huss und dann nach nur einer Minute später gleich das 2-0. Da hast du sofort gesehen, okay, Schwenningen, die wissen ganz genau, wie sie auf ihrer kleinen Eisfläche spielen müssen. Ist ja nicht erst in den Playoffs so, sondern Steve Walker hat ja dieses System wirklich brillant etabliert. Und ich muss sagen, ich habe Schwenningen sehr gegönnt, dass sie auf Platz 6 eingelaufen sind, weil das war einfach eine tolle Saison. Und es wäre irgendwie schade gewesen, wenn es ohne Viertelfinale dann zu Ende gegangen wäre. So war es nach fast 30 Jahren das erste Viertelfinale für Schwenningen in Schwenningen. Und es war nach diesen 16 Sekunden natürlich gleich dachgefüllt weggeflogen von der Helios Arena, wenn du so lange drauf wartest und dann startest du da so hinein. Aber unterm Strich, um deine Frage zu beantworten, ja, beide Heimmannschaften haben ihr Eishockey dem Gegner aufgezwungen, Fehler von der anderen Seite und zwei verdiente Siege bisher.
Fast 4000 Tage seit dem letzten Playoff-Sieg, ja, und dann überhaupt ja der erste Viertelfinalsieg für Schwenningen. Und ich muss ja sagen, ich finde, da hat sich in den letzten Jahren, also in dieser Saison ja sowieso, in der Saison davor auch schon so ein bisschen von der Stimmung was getan, finde ich, weil du hattest immer Schwenningen auf den letzten Plätzen, ja oft Tabellenletzter oder Vorletzter, seit sie wieder zurückgekommen sind im letzten Jahr, dann sag ich mal, schon ein bisschen besser schon, und irgendwie hast du dann mit dem Umbau der Arena auch gemerkt, okay, irgendwas entsteht da, die Kontinuität auf Trainerposition und Sportdirektorposition, die haben sie jetzt in den letzten Jahren noch nicht so hinbekommen. Jetzt mit Steve Walker natürlich irgendwie absoluter Glücksgriff, ja. Und ich war jetzt auch ein, zwei Mal in der Saison, da war es von der Stimmung jetzt noch nicht so ganz so brutal. Ich erinnere mich an die Saison 22, 23, da war ich einmal gegen Bietigheim, einmal gegen Mannheim eben. Und da habe ich gesagt, okay, das kenne ich eigentlich noch gar nicht so aus Schwenningen, dass es wirklich so abgeht und so voll ist. Aber erzähl mal ein bisschen, wie das in Spiel 2 war, so von der Stimmung her. Also das hat man ja schon am Screen, am Bildschirm ja schon mitbekommen, dass es da halt einfach richtig abgegangen ist.
Ja, es hat 10 Minuten gedauert, dann waren beide Heimspiele ausverkauft, diese Viertelfinal-Heimspiele. Und du hast vorher 4000 irgendwas Tage gesagt, ich habe noch eine Zahl für dich, 10.602. So lange ist es her, dass Schwenningen ein Viertelfinale zu Hause bestritten hatte. Also auch das eine immense Zahl. Und man merkt diese Stimmung, dass sie sich immer weiter aufgebauscht hat über die Saison, denn wenn der sportliche Erfolg dann auch noch da ist, also man hatte es als Schwenningen-Fan schon deutlich schwerer bei Heimspielen als in der aktuellen Saison. Nicht mehr alles nur von dem Namen Spink abhängig, die beide mit ihren Negativzahlen, wenn man so will, in der DEL, seit sie in Schwenningen unterwegs sind. Viele andere sind in die Bresche gesprungen. Daniel Pfaffengut, immer wieder ein Thema, persönliche Bestleistung, was die Toreanzahl und die Punktzahl angeht. Dann Alex Karatschun, der hat dann gesperrt gefehlt nach diesem ja eher unnötigen Stockcheck gegen Nick Mattenens Gesicht in der letzten Sekunde in Spiel 1. Aber das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Wir waren zu Beginn der Sendung im Fanblock bei den Schwenningern mit zwei jungen Jungs, die noch nie Playoffs miterlebt hatten, und mit Wolfgang Jagd, dem Fanbeauftragten, der damals schon in der alten Halle noch war, in der völlig anderen Eishockeyzeit, damals gegen die Preußen Berlin, auch ein Club, den es ja leider nicht mehr gibt in der Form. Damals war es 0-4, die Preußen ja damals auch Hauptrundenmeister gewesen, Schwenningen in Spiel 7 gegen Rosenheim dann gewonnen, in dieses Viertelfinale eingezogen. Und du hast sowohl bei Alt, die noch die Eindrücke hatten von früher, als auch bei Jung gemerkt, es ist was ganz Besonderes. Und die Kurve, was da los war nach diesen zwei Toren ganz früh und dann diesem Willenstor aus der Drehung, diesem klasse Schuss von Phil Hungerecker. Also da muss man sagen, Schwenningen, erste Sahne, die leben dieses Playoff-Hockey, dieses Playoff-Erlebnis.
Und eigentlich weiß es Straubing ja, dass sie so Eishockey spielen, die Wild Wings, ne, dass sie vorchecken, aber die ersten drei Tore, jeweils Scheibengewinn im Vorcheck, jetzt auch nicht kompliziert gespielt, Ding tief und dann hinterher. Hungerecker, du hast das Tor angesprochen, er beim anderen Tor, beim ersten war es, glaube ich, oder beim zweiten, auf jeden Fall ist er auch der Erste gewesen, der im Vorcheck drin gewesen ist. Und einfach Tempo in Richtung Bande und einfach konsequent. Also du hast da, finde ich, bei diesen drei Toren in nicht mal 11 Minuten einfach gesehen, was das System ausmacht und wie es aber auch Schwenningen umsetzt. Also das hat ja Steve Walker auch geschafft. Du kannst natürlich immer reden vor einer Saison, aber sie spielen es halt auch so. Ne? Und was mir auch gefällt, ehrlich gesagt, ist jetzt, also normaler der Karatschun mit Seneschen und Platzer in einer Reihe gespielt jetzt zuletzt, der ist dann raus, dann rutscht Hungerecker da rein, dann ist Uvira wieder für Hungerecker in die Spink-Reihe mit reingekommen. Also auch von Steve Walker da zu sagen, okay, ich habe hier zwei deutsche Spieler, die schon lang in der Liga sind, die auch ihre Fähigkeiten schon gezeigt haben, die passen da dazu, die stelle ich zu den beiden Imports mit dazu und habe dann eine Top 6. Die sich wirklich absolut sehen lassen kann. Und wenn jetzt eben Karatsche noch mit dabei ist, dann hast du noch einen dritten Deutschen, der eben dann da ja mitspielen kann. Und du hast Pfaffengut ja auch schon genannt, also der auch eine Mega-Saison gespielt hat. Das muss ja auch am Coaching liegen, dass der das rausholt.
Ja, da stimme ich dir zu 100% zu. Was Steve Walker aus dieser Mannschaft gesagt hat, auch ein Punkt, der vorher schon zur Sprache kam, nicht mehr nur Spink und Spink, sondern wirklich auch viele andere Namen, die in die Bresche gesprungen sind. Eine sehr breite Aufstellung, vor allem viele deutsche Spieler, eben Karatschum, Pfaffengut, Hungerecker da an vorderster Front, aber auch Daniel Neumann, der einen guten Sprung gemacht hat. Philipp Feist, auch die Jungen, die da immer wieder mal ihre Aktionen suchen. Philipp Feist zum Beispiel Ende der Hauptrunde mit diesem Tor aus totem Winkel gegen Wolfsburg. So, auch solche Spieler trauen sich viel zu und egal mit welchen Spielern man sich unterhält aus Schwenningen, alle sagen Steve Walker, er ist dieser kommunikative Typ, du kannst mit jedem Problem zu ihm kommen und er findet eine Lösung dafür und ich denke, die Saison und der sportliche Erfolg spricht einfach für sich. Ich bin gespannt, wie diese Serie weitergehen wird, denn man hat in Spiel 1 schon gesehen, okay, diese Mannschaft, die kennt Playoffs nicht. Es haben ja 11 Spieler ihr Debüt gegeben, die noch kein Playoff-Spiel in der DEL absolviert hatten. Hast du schon gemerkt in der ein oder anderen Szene, auch beim ein oder anderen Fehler, der dann auch zu Gegentoren geführt hat. Aber in Spiel 2 sind sie jetzt gefestigter aufgetreten und mit dem Erfolg, auch dem Wissen, wir können Playoffs, wird spannend, auch in Straubing am Freitag.
Ja, schau ein bisschen auf die Tigers auch, ne? Die ja wirklich eine super Hauptrunde gespielt haben, die Defensive vielleicht nicht mehr ganz so kompakt, wie das zu Anfang der Saison war, da waren die ja mal bei 2 Gegentoren pro Spiel, also 2,0 irgendwas, ne? Also wirklich bei 2 unten, jetzt im Januar, Februar dann ja ein bisschen mehr Gegentore kassiert, aber du hast natürlich mit Nick Mattinen den Verteidiger des Jahres, du hast die meisten Verteidigertore, 43 in der Hauptrunde, in Spiel 1 haben ja auch Mattinen und Braun dann wieder getroffen, also wieder diese Verteidigertore und ich habe es auch mal in den 10 Minuten Eishockey schon gesagt, ganz interessante Statistik von Hannes Modis aus Berlin, der so geschaut hat, welche Mannschaft ist eigentlich am abhängigsten von ihren, er hat dann die 6 besten Torschützen genommen, ja, also da hat dann das so übersetzt in Secondary Scoring, finde ich gar nicht so schlecht, die Idee zu sagen, okay, wie viele Tore haben eigentlich prozentual die besten 6 Torschützen geschossen? Und bei Straubing ist es halt unter 50%. Ja, es gibt Mannschaften in den Playoffs, in Wolfsburg sind 66% durch die besten 6 Torschützen. Das heißt, du hast eine unglaublich breite Mannschaft bei den Straubing Tigers und eben nicht nur im Sturm, sondern auch in der Verteidigung. Defensiv stabiler geworden, ja, und dann aber trotzdem immer noch den Makel, dieses Viertelfinale, klar, sie haben es einmal überstanden vor über 10 Jahren, da waren sie im Halbfinale, aber jetzt, sag ich mal, diese Generation von Spielern, auch so Connolly, der schon länger mit dabei ist, Brandt, der schon länger mit dabei ist, Schönberger, der seine letzte Saison für die Straubing Tigers spielt, die haben das Viertelfinale noch nicht überstanden, also ist der Makel und da müssen sie drüber über die Hürde.
Ja, wobei, Sandro Schönberger, der war damals tatsächlich schon dabei, 2012. Boah,
stimmt, der war da schon da, ja.
Ja, das haben wir ihm sogar vorgesetzt im Interview. Damals hat er nämlich im Viertelfinale 2 Tore und Assists gemacht. Das hat dann diesmal nicht geklappt für ihn. Aber der war da schon dabei und diese Torschützenbreite, ich habe es mir aufgeschrieben vor der Partie, ich glaube, es waren 10 Spieler mit 10 oder mehr Treffern. Und das hilft dir natürlich schon, weil du unberechenbarer bist, weil du über alle Reihen weißt, du bist gefährlich. Das weiß dann natürlich auch der Gegner. Und Straubing wäre vielleicht mal wieder dran, einfach was dieses Halbfinale angeht. Sie haben es ja letztes Jahr dann eigentlich hergeschenkt, könnte man fast sagen, waren in Spiel 6 mit dem Matchpuck schon vorne gegen Wolfsburg, haben sich das dann noch nehmen lassen und dann in Spiel 7 den kürzeren gezogen. Es ist genau dieser Punkt, der Straubing fehlt. gute Hauptrunden, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die Entwicklung, die diese Mannschaft, dieser Club unter Tom Pokel genommen hat, seit der da ist, ist immens. Er hat sie damals, glaube ich, als Tabellenletzter sogar übernommen, Tom Pokel, als er 2017 kam. Also was er da aufgebaut hat, das ist aller Ehren wert. Aber es fehlt noch dieser Halbfinalschritt und Straubing ist so stark in dieser Saison, hat man nach Spiel 1 auch gedacht, die können da vielleicht sogar in 4 Spielen durchgehen, weil die da wirklich sehr stark aufgetreten sind. Jetzt gab es diesen Dämpfer in Schwenningen, da hat Rob Lieske auch gesagt, wir müssen einfach lernen, auf dieser Eisfläche zu spielen, ohne dass ich ihn konkret danach gefragt habe, hat er das gesagt. Und das wird auch ein Punkt werden. Wer es schafft, ein Spiel auswärts zu gewinnen, der hat die ganz klar besseren Karten in dieser Serie dann.
Straubing jetzt mehr unter Druck? Ich meine, steht es 1-1 und Straubing hat das letzte Spiel eben verloren. Am Freitag jetzt, dadurch, dass das Heimrecht oder der Heimvorteil so groß ist in der Serie, der Druck eher bei Straubing, wie siehst du es?
Eher schon, würde ich sagen. Schwenningen weiß, dass sie selbst auf der kleinen Eisfläche Straubing im Griff hatten in diesem einen Spiel. Und für mein Gefühl hat Schwenningen auch in Straubing besser ausgesehen als Straubing in Schwenningen, wenn wir diese ersten beiden Spiele vergleichen. Wobei du dann natürlich auch dir vorhalten musst, ja, das Spiel ist halt ungünstig gestartet, wenn du noch 77 Sekunden schon 0-2 zurückliegst und ohnehin weißt, dass du beim besten Heimteam der Liga spielst. Also das kommt mit Sicherheit noch mit dazu. Ich denke schon, dass der Druck ein bisschen mehr vor diesem dritten Spiel bei den Tigers liegt, weil Schwenningen das Momentum hat und sie. Ich denke, dass Steve Walker vor allem die richtigen Schlüsse gezogen hat. Er hat ja auch direkt nach der Partie gesagt, managing emotions, staying out of the penalty box, Turnover vermeiden. Diese Punkte, das waren die Kernpunkte. Und so wie er als Coach aufgetreten ist und was auch die stetige Verbesserung seiner Mannschaft angeht, denke ich, dass Schwenningen den Tigers das Leben schon schwer machen wird, auch im Pulverturm.
So, jetzt haben wir uns ein bisschen aufgewärmt und du hast deine Eindrücke aus Schwenningen mitgebracht hier zu Bissl Hockey. Jetzt gehen wir zu der Serie, wo es richtig spratzelt und du kannst dir denken, um was es geht. Die beiden Schwergewichte in der DEL mit Berlin, dem Hauptrundenzweiten und den Adler Mannheim, die erst über die erste Playoff-Runde sich qualifiziert haben, also nicht direkt fürs Viertelfinale. Und ja, ist das jetzt hier eigentlich überhaupt noch Berlin gegen Mannheim oder geht es da jetzt nur noch um Leon Bergmann und den Fight mit Gawanke und vor allem vorher natürlich die Provokation und alles, was jetzt passiert ist, ne, mit ich bin ein Berliner von den Berlinern und Rabatt auf das Bergmann-Trikot und dann die Reaktion der Adler Mannheim auch im Post bei Social Media, Trikot beschmutzt, Hashtag entleeren, wo ich wirklich sage, also bevor wir darüber diskutieren, sage ich, das ist meiner Meinung nach drüber von offizieller Seite. Also Provokationen, ja, okay. Aber wenn man dann solche Posts verfasst und vor allem nicht als Spieler in Emotionen, sondern als Vereinsverantwortliche, da muss man sich, glaube ich, damit mit schon im Klaren sein, für welche Wortwahl man sich entscheidet. Und da sage ich, das ist mir zu viel, ja, mit Schmutz und Entlernen, solche Begriffe müssen, glaube ich, mit Sprache echt vorsichtig umgehen. Aber ja, grundsätzlich, die Provokation ging von Bergmann aus, ne? Ganz klar. Also hier das Tor schießen und wer es nicht weiß, klar, der hat ja in Mannheim gespielt. Ja, die Mannheimer haben ihm dann die Möglichkeit gegeben, nach Iserlohn zu gehen, ihn auszuleihen aus privaten Gründen, sind ihm da entgegengekommen. Da, und jetzt jubelt er vor den Mannheimer Fans, zeigt so das Trikot, ja, dann hält sich dann die Hand ans Ohr und sagt, was ist los, so ungefähr. Und dann kommt Gawanke und schnappt sich Bergmann. Wie hast du die Szene verfolgt und vor allem das, was dann danach passiert ist?
Also erster Gedanke, Playoff-Emotionen.
Ja, ich finde es ja auch, also ich habe im ersten Moment auch gesagt, Playoffs eben. Ja, okay, klar drehen alle hohl, das sind halt Playoffs. Ja, und Fans dürfen von mir aus auch hohl drehen. Aber das, was heute passiert ist, das ja, muss man dann schon, glaube ich, noch ein bisschen differenzieren. Ne?
Ja, das gibt dem Ganzen natürlich noch einen anderen Anstrich. Also einerseits, das ist Playoff-Hockey, so eine Reaktion. Du kannst immer diskutieren, ob er sich das, vor allem in Anbetracht der Umstände, die du genannt hast, die er bei den Adlern hatte, ob man sich das nicht vielleicht sparen kann oder vielleicht sogar sparen muss, dass er sich dann von Gawanke gegriffen wird. Damit muss er rechnen, wenn er sowas macht. Leon Gawanke tritt dann da auch gleich ein. Auch dafür haben sie ihn ja geholt, die Adler, dass er vorangeht, spielerisch, also auch in solchen Momenten. Und das hat er da auch unter Beweis gestellt. Diese Aktionen, die beide Clubs ja dann heute veröffentlicht haben, die einen 20% auf Bergmann-Trikots auf Eisbärenseite und auf Mannheimer Seite kannst du deine Bergmann-Trikots zurückgeben und 25 € Geschenkgutschein abgreifen dafür. Ja, also ich habe im ersten Moment kurz geschmunzelt, bis ich gesehen habe, das sind tatsächlich die offiziellen Accounts der beiden Vereine. Und da musst du definitiv auch die Diskussion eröffnen, ob das nicht drüber ist. Es hält sich so die Waage zwischen, es ist Playoffs, es sind die beiden Rekordmeister in der deutschen Eishockeyliga im Viertelfinale in einem brutal heißen Duell. Das 7-1 war ja schon ein knackiger Einstieg. Dann jetzt dieses Comeback. der Berliner, nachdem sie wieder früh 0-2 zurücklagen. Also da ist so viel drin. Aber ich bin tendenziell bei dir, von offizieller Seite ist es too much.
Ja, und also das Ding ist halt auch, man weiß ja, wie sich das weiterentwickelt, ne? Also wie das beim nächsten Spiel dann laufen wird. Ne? Da ist einfach Spiel das zwei, der das Fokus voll. Sagen. Genau, es sind erst zwei Spiele rum und das können gern noch fünf werden. Ne? Also ziemlich leicht, ne? So wie die ersten beiden gelaufen sind. Und es ist halt wieder voller Fokus jetzt auf Leon Bergmann. Jetzt spielt Berlin erstmal zu Hause. Ist vielleicht für ihn gar nicht so schlecht, dass da das alles so ein bisschen runterkühlt. Aber er, also der Stach, er stickelt das ja Ganze auch noch an. Ne? Er hat ja auch das auf Social Media, auf seinem Instagram-Account postet er auch das Foto und das Video und freut sich drüber. Und die Eisbären sticheln auch noch. Und dann kommt die Reaktion der Adler Mannheim. Ich sag bloß, also ich finde auch, man kann sich dann von mir aus auch über Social Media dann bis zum gewissen Grad bekämpfen. Es sind so zwei, drei Wörter mit dabei, mit denen ich mein echt ein großes Problem habe.
Ja, du hast vorher einen guten Satz gesagt. Man muss mit Sprache auch manchmal aufpassen. Ich glaube, das trifft es ganz gut über die Aktionen an sich. Das ist vielleicht noch im Rahmen. Aber man muss schon aufpassen, denke ich, dass es nicht, es wird ja ohnehin aufgebauscht von allen Seiten, dieses Duell auch nicht zu Unrecht. Wir freuen uns alle drüber, wir freuen uns alle drauf, was da los ist und was da noch kommen wird in der Serie. Aber hier und da ein bisschen Vorsicht sollte da schon geboten sein, denn in erster Linie sollen es die Jungs, und wenn Skavanke und Bergmann auch in Spiel 3 sind, dieses auf welche Art auch immer, sich untereinander ausmachen, aber es geht um die beiden Teams und ich hoffe, dass es mit der Aktion dann auch gut ist, weil auch das könnte sich ja noch weiter
aufbauen. Vergiss es. Also wir sind in den Playoffs. Es ist nicht gut eben. Es ist nie gut, bis es vielleicht dann vorbei ist und dann der Shake Hand gibt am Ende. Spielerisch oder sportlich gesehen, die Serie. Ich, also 7-1 hätte ich nie gedacht natürlich, also Mannheim ist natürlich kein Tabellen-Siebter, ja, überhaupt keine Frage, oder sind sie am Ende Achter geworden? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ne? Aber halt kein Team für die erste Playoff-Runde, sondern ein Team, was eigentlich in die Top 4 muss, zumindest direkt ins Viertelfinale, und da sind jetzt alle wieder da eigentlich, da kommt noch Gavanke mit dazu, möglicherweise der beste Verteidiger der Liga, ja, und dann hast du einfach eine Top-Mannschaft. Aber 7-1 hätte ich dann auch nicht gedacht, aber so ein Spiel kann mal so laufen und das sind eben auch die Playoffs. Dann hast du 7-1, hast dann sogar 2-0-Führung, wie du gesagt hast, in Spiel 2 und denkst du schon, okay, hey, fahren die da drüber? Und dann kommt halt die Reaktion und ich denke, ja, es ist einfach, ja, logisch, alles wieder auf Anfang, Best of 5. Ich habe da aber ehrlich gesagt keinen klaren Favoriten in der Serie.
Auch Prognose ganz schwer. Also finde ich in allen Serien, fand ich es davor schwierig. Jetzt kann man schon ein bisschen differenzieren in der einen oder anderen Serie. Aber da völlig offen. Also ich war sehr, sehr gespannt, wie Berlin reagiert. Also dass nicht nochmal so ein Mannheimer Schützenfest folgt. Ich denke, da waren wir uns alle einig, dass das nicht kommen kann. Weil dafür ist Berlin auch einfach zu stark und auch Serge Aubin zu erfahren, um seine Mannschaft dann nicht entsprechend einzustellen. Aber 0-2, ich habe es nur am Ticker verfolgen können. Dachte ich mir, ui, vielleicht geht es schon wieder in eine ungünstige Richtung, aber dann war es ja auch ein Dreifachschlag von den Eisbären. Das ist halt, sind halt diese Dinge, das haben diese Mannschaften einfach, wie die Eisbären Berlin auch in dieser Saison wieder insgesamt ja überragend, wie sie sich nach dieser Playoff-losen Saison erholt haben und vor allem auswärts ja extrem stark aufgetreten sind, bestes Auswärtsteam der ganzen Liga gewesen in der Hauptrunde, war beeindruckend, aber wir könnten jetzt noch viele, viele Werte aufzählen, weil viele Mannschaften viele Zahlen haben, die sie auszeichnen. Aber Prognose, nee, kann ich keine abgeben.
Powerplay wieder getroffen von Mannheim, ja, obwohl sie es verloren haben. Also schon wieder ein Überzahltor, auch echt ein geiles Tor, ne? Das Powerplay ist schon richtig stark. Du hast Gavanke da hinten, du hast natürlich Plachter mit seinem One-Timer, du hast Wolf in der Mitte. Du hast jetzt auch McGinnis, der zwei Überzahltore geschossen hat, noch mit dabei in diesem Powerplay. Linden Wales, der fünfte, oder? Also du hast einfach da extrem viel Potenzial auf dem Eis und das Potenzial wird auch ausgeschöpft. Also da steht es 1-1, genauso wie in der anderen Serie, über die wir gesprochen haben. Dann haben wir noch zwei 2-0-Serien, nämlich einmal München als schlechter platzierte Mannschaft, obwohl es sehr, sehr eng war mit München auf 5 und Wolfsburg auf 4. Bis zum letzten Spieltag hatte München da die Chance vorbeiziehen. Und auch Bremerhaven als Hauptrundenerster führt gegen Ingolstadt mit 2-0. Also bei Wolfsburg, tun mir aktuell schwer, da Argumente zu erkennen, dass Wolfsburg das Ding noch dreht. Also, dass sie wirklich jetzt 4 Spiele noch gewinnen von 5. Also, das wird glaube ich, echt richtig hart gegen München, die auch wieder zum entscheidenden Zeitpunkt, so wirkt es zumindest, da sind.
Genau, die finden immer wieder die Antwort. Gleich nach dem Wolfsburger Ausgleich in Spiel 1 läuft noch die Toransage und direkt wieder die Münchner Führung. Und das Symbolbild zieht sich ja durch diese Serie. Wolfsburg war ja auch Beispiel 2, zeitweilen in Führung. Aber München, die haben halt immer noch einen im Köcher. Ich habe vor der Serie gedacht, vielleicht Wolfsburg diesmal wirklich mit Chancen in diesem Dauerduell, mal im Viertelfinale schon. Weil letztes Jahr haben sie im Halbfinale, waren sie unterm Strich chancenlos. Davor aber auch eine 7-Spiele-Serie gegen Straubing in den Knochen gehabt, die sie auch fast schon nach Spiel 6 verloren hätten, wenn Straubing sich nicht etwas dämlich angestellt hätte, um es mal so zu formulieren. Da war München einfach zu gut. Und diese Saison ja bekanntlich auch nicht die stärkste Hauptrunde unter Neutrainer Toni Söderholm. Aber die kommen einfach. Das hat man gegen Ende der Hauptrunde schon gesehen, finde ich. Und diese Mannschaft hat halt enorm viel Playoff-Erfahrung und halt auch diese, auch wenn es platt klingt, aber diese Winner-Mentalität und auch in diesen entscheidenden Phasen immer wieder dann da zu sein und doch noch den Nadelstich zu setzen. Ich finde, das hat München die ersten beiden Spiele ausgezeichnet und zeichnet diese Mannschaft insgesamt aus, wodurch ich Wolfsburg auch nicht mehr die größten Chancen einräumen würde tatsächlich.
Wobei sie letztes Jahr sogar nach der 7-Spiel-Serie gegen Straubing ja auch über 7 nochmal gegangen sind gegen München. Das letzte war dann deutlich mit 7-2, da ist ihnen einfach die Luft ausgegangen.
Ja, genau, das meinte ich.
Aber sie haben ja mit 2-1 geführt sogar. Dann hat München die Führung übernommen, Wolfsburg nochmal ausgeglichen, genau, und dann der Heimsieg von München hinten raus zum 7-2. Aber du musst halt einfach auch sagen, genauso bei München, ja, die haben ähnlich wie Mannheim dann auch auf der Verteidigerposition. Johansson ist halt einfach ein überragender Spieler. Ja, der ist jetzt vielleicht nicht so groß spektakulär, aber wer ein Freund von smoothen Skating ist, der liebt diesen Spieler einfach, ne, weil er, und wer halt auch ein Freund von Verteidigern ist, die einfach ihren Job machen, ja, und das aber auf einem sehr hohen Niveau. Johansson, dann kommt dann auch noch Les Lancaster, ein sehr, sehr guter Offensivverteidiger. Ich finde, Abelshauser ist jetzt auch in den Playoffs wirklich richtig gut in Form. Also die können den Ausfall von Dominik Bittner auch momentan gut kompensieren. Und in der Offensive, ja, Manner in Berlin, ähnlich tief besetzt in der Offensive wie München. Aber dann hast du halt auch dann so Spieler wie Hager, Kastner und natürlich auch Kremmer, die jetzt alle getroffen haben, auch in Spiel 2. Die sind ja wie gemacht für die Playoffs.
Und auch gemacht, um einfach voranzugehen, um diese ohnehin schon sehr, sehr stark besetzte Mannschaft einfach nochmal mehr mitzureißen. Und ich finde, weil du wieder von Verteidigern gesprochen hast, das haben wir schon auch bei Straubing gehabt, das haben wir auch bei Mannheim schon thematisiert. Das ist schon auch ein Faktor, wenn du Verteidiger hast, die offensiv viele Akzente setzen können, die diese Wege mit nach vorne machen. Bei Straubing, Nick Mattinen ist da natürlich das oberste Beispiel. Aber auch ein Gawanke, der ein Powerplay einfach antreibt, oder Johansson, der erstens stabil steht ohne Ende und zweitens auch diese Offensivaktionen einleitet. Das finde ich schon auch auffällig in diesen Playoffs, muss ich sagen.
Sag niemals nie. Ich behaupte auch nicht, dass Wolfsburg jetzt komplett chancenlos ist, aber 0-2 ist halt schon ein Brett gegen München. Ja. Und vor allem, wenn du halt, wie du gesagt hast, München hat immer die richtige Reaktion. Es gab ja Führungen von Wolfsburg oder 2 Tore Rückstände, die sie ausgeglichen haben. Also in Spiel 1 war es 2-2 nach 0-2 und in Spiel 2 haben sie 2-mal geführt und München kommt halt dann einfach zurück und dreht dieses Spiel. Also schwierig auf jeden Fall für Wolfsburg. Und die andere Serie 2-0, da war ich gestern in Ingolstadt beim zweiten Spiel zwischen Ingolstadt und Bremerhaven. Das erste war, ja, ein Spiel mit 2 Hälften, ne? Nach knapp 26 Minuten führt Bremerhaven damit 4-0, aber Ingolstadt kommt nochmal auf 3-4 heran und macht das echt nochmal richtig spannend. Am Ende 6-4 mit einem Empty Netter für Wolfsburg, für Bremerhaven. Und jetzt in Spiel 2, ja, das war die Chance für Ingolstadt, das zu gewinnen. Führen 2-mal mit 2 Toren und verlieren dann in der Verlängerung. 1000. Spiel von Daniel Pierter, natürlich extrem besonders in den Playoffs das zu machen. Wer ihn gehört hat und gesehen hat, so wie ich, der hat gemerkt, dass ihm das gar nicht so passt, zu dem Moment diese Ehrung halt zu bekommen. War auch eine lange Ehrung, finde ich. Klar, ist ein großer Anlass. Aber Ingolstadt ist ja dann gut gestartet, hat eben geführt mit 2-0 und mit 3-1. Aber ja, bei Bremerhaven dann die Slowenen und das Powerplay, was ja in Spiel 1, also gerade die Slowenen, da waren Urbas und Jeglic ohne Punkt in Spiel 1 und jetzt im zweiten Spiel Urbas mit dem wichtigen Tor zum 2-3, in doppelter Überzahl, ein klassischer Urbas, der Direktschuss und dann Jeglic insgesamt mit 3 Assists und halt 3 von 5 in Überzahl, also das, was Bremerhaven einfach auszeichnet.
Karawanken-Express und Powerplay, das waren schon immer die Stärken. Lange war es so, dass diese beiden Punkte kamen und dann lange nichts. Aber das ist, denke ich, das, was Bremerhaven in dieser Saison auszeichnet. Haben sich ja auch quasi keine Schwächephase geleistet in der Hauptrunde. Im Januar mal einen kleineren Durchhänger gehabt, aber unterm Strich wirklich über 52 Spiele mehr oder weniger durchgezogen und ja auch in Spiel 1 sensationell angefangen. Früh in Führung gegangen, unterm Strich dann 4-0 vorne gewesen und dann so aber die kleine Flatter bekommen und dann, du hast es gesagt, hast du selbst gesehen, andersrum haben sich zurückarbeiten können in Spiel Nummer 2 und das finde ich, wenn du aus Ingolstädter Sicht im ersten Spiel erst bisschen pennst, 0-4 hinten bist, dann fast dran bist, am Ende reißt du es nicht. Okay, damit kannst du mental umgehen. Aber wenn du dann zu Hause 3-1 führst, ein gutes Spiel machst und dir das dann noch nehmen lässt in Overtime, du hast Daniel Pieter angesprochen, unpassenderweise zum Jubiläum, ist er auch noch derjenige, der den Angriff einleitet, der zum Overtime-Winner von Cole Conrad dann führt. Boah, das ist schon ein mentaler Hammer. Das ist, finde ich, das wird von Spielern immer natürlich kleiner geredet, aber ich denke, das ist schon ein Punkt, den du nicht so leicht aus dem Kopf rausbringst, wenn du weißt, okay, wenn sie es von vorne wegspielen, gewinnen sie es. Wenn wir vorne sind, sind sie trotzdem immer noch da und haben es auch diesmal gerissen. Bin ich gespannt, wie Ingolstadt und wie Mark French da reagiert, muss ich sagen.
Ja, man muss halt einfach sagen, man kann sich an 90 Minuten aus der Serie oder über 90 Minuten ja, sogar raufziehen, weil ich finde, jetzt auch in Spiel 2 war es echt auf Augenhöhe. Es sind dann tatsächlich Kleinigkeiten, die eine Strafe vielleicht dann zu viel bei Ingolstadt und das gute Powerplay von Bremerhaven, der eine Scheibenverlust zu viel in der Verlängerung und du hast es gesagt, nicht nur noch die Slowenen bei Bremerhaven. Ich meine, die Serie unterstreicht es ja mit 2 Toren von Mauermann im ersten Spiel und jetzt Conrad, der den Game-Winner macht in Spiel 2. Also das haben wir über die komplette Hauptrunde schon gesehen, dass Bremerhaven da tiefer besetzt ist und mehr Möglichkeiten hat. Und das sehen wir jetzt auch in den Playoffs. Spiel 3, dann am Freitag. Ihr kriegt also euren Eishockey-Freitag zurück, sogar in der Konferenz die 4 Partien. Was willst du mehr? Da kannst du natürlich DEL schauen, kannst dir die Playoffs geben oder du schaust DEL 2. Und da sind wir jetzt mal mit einem, der sich wirklich auskennt in der Liga, in der DEL 2. Daniel, du siehst ja viele, viele Spiele eben auch im Stadion in Landshut. Und bist jetzt auch da an den Playoffs sehr, sehr nah dran, weil die Landshuter da noch mit dabei sind. Lass uns mal ein bisschen genereller noch anfangen, weil es auch Fragen gegeben hat aus der Bissl Hockey Fankurve zur DEL 2. Mal komplett weg vom aktuellen Geschehen jetzt nochmal, weil wir das in der DEL ja jetzt auch schon zweimal hatten. Das Thema Schiri-Mikros, was die DEL 2 in dieser Saison eingeführt hat. Ja, gute Innovation. Wie hat sich das bewährt?
Also ich bin generell ein Freund von Schiedsrichter-Transparenz, kann das auch zumindest im fußballerischen Sinne nachfühlen, weil ich das selbst auch pfeife hier und da, wenn noch Zeit bleibt. Es hilft einfach extrem, wenn die Schiedsrichter ihre Entscheidungen selbst verkünden. Ab und zu wünsche ich mir, dass auch bei Videobeweisen mehr Erklärung noch dabei wäre. Das machen einige Schiedsrichter schon sehr, sehr gut, die dann auch dazu sagen, On-Ice-Entscheidung bleibt bestehen, Puck hat die Linie nicht überquert. Punkt. Und vor allem bei solchen Videobeweisentscheidungen, finde ich, hilft es schon sehr, weil man es ja, wenn man die NHL verfolgt, ja auch fast schon gewohnt ist, dass man das erklärt bekommt, allgemein in den amerikanischen Ligen. Ich fand das eine gute Innovation, die nicht immer optimal umgesetzt ist vielleicht, aber ich denke, dass es auch ein Modell für die DL wäre. Insgesamt würde ich sagen, positives Fazit. Wir haben das auch bei uns in Spray TV integriert in den Stream, sodass auch die TV-Zuschauer da mitgenommen werden. Und summa summarum, denke ich, stimmt da das Gesamtpaket auf jeden Fall.
Ich habe es selber mitbekommen im Stadion in Augsburg bei dem zweiten Versuch, da war halt kein Videobeweis mit dabei. Ne? Und also die Strafe jetzt zu verkünden, dann übers Mikrofon, das brauche ich nicht unbedingt. Ja? Wenn's, vor allem, wenn es eine 2-Minuten-Strafe ist, da kennt normalerweise jeder das Zeichen dafür, ne, und dann reicht es. Aber das war zumindest halt mal, um die Schiedsrichter daran zu gewöhnen. Ich hätte es mal ganz gern beim Videobeweis nochmal gesehen. Wobei wir da bei der DEL ja auch schon jetzt mittlerweile haben, die fahren zur Zeitnahme. Das ist dann zwar für die Stadionbesucher nicht zu hören, aber für die Leute zu Hause, um was geht's, was ist die Entscheidung auf dem Eis, ja? Was wird überprüft und dann danach, warum ist die Überprüfung so ausgefallen, also oder wie ist die Überprüfung ausgefallen, ja? Und die Entscheidung, das Warum, bin ich bei dir, wäre nochmal gut, dann zu sagen, ja, wir können nicht zweifelsfrei nachweisen, dass die Scheibe komplett drüber war, ja, über der Linie, so. Das ist halt das, was ich vielleicht auch ab und zu noch hören würde gerne. Es gab auch die Frage, ob das in der DEL jetzt komplett eingeführt wird. Ich bin da eher skeptisch, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist. Wie gesagt, bei Videobeweis finde ich es sehr, sehr gut. Und du brauchst aber natürlich auch dann ja einen eloquenten Schiedsrichter, der das Ganze dann auch machen will, ja, und machen kann. Weil wenn dann sich einer hinstellt und dann irgendwie das auch gar nicht irgendwie formulieren kann oder so und das halt einfach nicht verständlich machen kann, dann bringt es natürlich auch nichts. Aber ja, es ist auf jeden Fall was mehr Transparenz schafft und das ist eigentlich immer gut. Dann schauen wir auf die Playoffs in der DEL 2 und auch da gibt es eine Frage, fangen wir vielleicht mit einem aufstiegsberechtigten Team an. zu den Krefeld-Pinguinen, die ja jetzt den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen haben, waren 0-3 zurück gegen Crimmitschau, ist natürlich schon mal das Erste, dass sie als schwächer platzierte Mannschaft in der Hauptrunde gegen Crimmitschau spielen. Das ist Crimmitschau 3 gegen Krefeld 6. Jetzt steht es 3-1 für Crimmitschau. Dann kam auch die Frage aus der Büttel-Hockey-Fankurve, was ist da los in Krefeld? Also Bietigheim ist ja schon, war komplett abgeschlagen. Dresden hat jetzt die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen, aber auch eben dann über die Playdowns. Und dann ja, bleiben noch zwei Mannschaften, die eigentlich aufstiegsberechtigt sind. Und du hast eigentlich mit Krefeld jetzt vielleicht schon die dritte, die ausscheidet. Warum tun sich die so schwer? Oder ist das vielleicht insgesamt ein Problem, wenn du runterkommst aus der DEL, dass es gar nicht so einfach ist, einen Kader aufzubauen, der eben dann vorne mitspielt in der DEL 2, weil die ja noch DEL-Tauglichkeit haben oder, sage ich mal, so zwischen DEL und DEL 2 sind, möglicherweise gar nicht mehr da sind, sondern in der DEL bleiben und du brauchst eigentlich eine neue Mannschaft? Oder was ist dein Erklärungsansatz?
Das ist eine Riesenfrage, ja, die man vermutlich allumfassend nur mit einer einstündigen Antwort im Endeffekt auch würdig beantworten könnte. Nähern wir uns mal so. Punkt 1 ist natürlich, wenn du runterkommst, hast du erst sehr, sehr spät Planungssicherheit. In Augsburg kann man das nicht mehr hören, aber es ist ja auch dieses Jahr wieder Fakt. Man muss warten, bis Kassel und oder Krefeld entweder Meister sind oder beide ausgeschieden sind, um schlussendlich planen zu können. Unterschiedliche Importregel, 9+2 DEL, 4+2 in der DEL 2. Das verkompliziert die ganze Sache natürlich. Hat Augsburg dieses Jahr schon feststellen müssen. Wobei ich finde, die haben mit André Hakulinen und Co. da echt noch gute Leute verpflichten können und auch lange, lange mitgespielt, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Das ist natürlich ein Problem. Auch die guten deutschen Spieler, die an dieser Schwelle sind, die du angesprochen hast, die haben in der Regel entweder schon bei DEL-Vereinen unterschrieben oder bei Top-DEL-2-Clubs und warten nicht ab. Okay, kommt dieser Club runter? Wie sieht's da aus? Das ist natürlich auch ein Faktor auf deutscher Seite, denke ich. Und insgesamt zum Geschehen in der DEL-2, also,
ich würde kurz einhaken. Krefeld hatte ja das Thema damals nicht, weil sie als Letzter ab. Also da war ja klar, dass der Letzte auf jeden Fall runtergeht, dass du wieder auf 14 kommst. Genau. Ja. Und dann, war es ja dann damals so, das war die Saison 2021-22, wo es dann nochmal diskutiert wurde, gibt es zwei Absteiger, gibt es einen und Krefeld auf dem letzten Platz. Aber also grundsätzlich stelle ich mir auch vor, das ist einfach schwierig, dann ja, wirklich eine schlagkräftige Truppe wieder für die DL2 zusammenzustellen, wenn du jahrelang eigentlich für die DL gebaut hast und komplett andere Voraussetzungen hast, eben wie zum Beispiel Importstellen.
Ja, und genau dieses Gesamtkonstrukt, das du da auch beachten musst, das kommt da mit Sicherheit zum Tragen. Noch dazu ist es so, dass die DL2 so brutal eng war, wie noch nie gefühlt eine Eishockey-Liga. Also ich bin auch schon ein paar Jahre dabei und verfolge den Sport über verschiedene Ligen, aber so eng wie diese DL2 in dieser Saison habe ich wirklich noch nicht erlebt. Es war sogar noch, dass du im Dezember mit einem punktlosen Wochenende 5 Plätze nach hinten durchgereicht wurdest, weil es so eng war zwischen Platz 3 und Platz 11 beispielsweise. Und das hat sich durch die ganze Saison gezogen. Dann war in Krefeld ja auch wieder Theater, Trainerwechsel hin und her. Also auch da war ja wie schon in der letzten Saison nicht unbedingt die ganze Saison über Ruhe und ruhiges Arbeiten garantiert. Im Endeffekt hat man das Ziel erreicht, dass man direkt im Viertelfinale war, auch wenn Platz 6 dabei mit Sicherheit nicht die Wunschvorstellung war. Und der Serienverlauf gegen das Überraschungsteam schlechthin, die Eispiraten Crimmitschau mit Coach Jussi Tuores, da muss ich echt sagen, also mein Respekt, was man da in Crimmitschau geschafft hat, Rang 3 nach der Hauptrunde, ist wirklich immens. Ich habe vor der Saison Crimmitschau ehrlicherweise, muss ich zugeben, eher in den Playdown-Rängen gesehen oder an der Schwelle zu Platz 10 und war damit nicht alleine. Aber die haben von Beginn an wirklich gutes Eishockey, finnisches Eishockey gezeigt durch Jussi Tuores und stehen verdient da, wo sie stehen. Und dass es nicht eine Eintagsfliege war, zeigt erstens die konstante Hauptrunde und zweitens auch dieser 3-0-Run zuerst mal in die Playoffs. Krefeld hat jetzt den Fuß in die Tür bekommen und natürlich wird man da die Parallelen zu letzter Saison so ein bisschen beschwören. Auch da war man schon 0-3 hinten gegen die Dresdner Eislöwen und hat es dann noch gedreht und ist ins Halbfinale eingezogen, wo dann gegen Ravensburg Schluss war. Also die Serie ist noch nicht vorbei, aber Crimmitschau, so wie die diese Saison aufgetreten sind, insgesamt halte ich für zu abgebrüht, dass sie sich das nochmal nehmen lassen, auch wenn es Krefeld ist.
Finnisches Eishockey, damit meinst du gute Struktur, jeder kennt seine Rolle und vielleicht wenig spektakulär, aber einfach erfolgreich, oder wie ist das?
Ziemlich genau so würde ich es beschreiben, ja. Auf jeden Fall, was die Eispiraten angeht. Und weil wir von den Absteigern der letzten Jahre insgesamt sprechen, Bietigheim ist natürlich die Wahnsinnsnummer der Saison, schwierigen Start gehabt, dann auch früh den Trainer gewechselt. Danny No hat dann übernommen. Mittlerweile ist Alex Dück am Ruder und sie müssen in die zweite Playdown-Runde. Die erste ist schon erledigt. Rosenheim hat das schon für sich entschieden und den Klassenerhalt fix gemacht. Ist ja auch da eine neue Regel, was den Abstieg angeht. Kommen wir sicher auch später noch dazu. Aber das ist schon, ich nenne es mal ein Alarmsignal, wenn der DEL-Absteiger in der DEL2 wirklich dann auch Tabellenletzter wird nach der Hauptrunde. Bei Krefeld war es ja so, dass man nicht mit Kassel, mit dem absoluten Top-Team mithalten konnte. Kassel ist einfach eine Mannschaft, die seit Ewigkeiten in der DEL2 spielt, wo die Strukturen auch einfach klar sind und wo man auch schon lange mit dieser 4+2-Regel einfach plant und mit den U-Regeln, die es ja auch in der DEL2 entsprechend gibt. Da konnte man nicht ganz mithalten, aber man konnte mitspielen und man war im Halbfinale letztes Jahr, sodass eigentlich viele gedacht haben, okay, wenn du absteigst, es wird kein Selbstläufer, aber du bist dabei, wenn es um ganz vorne und wenn es um die Meisterschaft geht. Und Bietigheim ist halt jetzt das komplette Gegenteil. Die sind die ganze Saison nie unten rausgekommen und das ist für mich eine bedenkliche Entwicklung. Ich bin prinzipiell ein Riesenfreund von Auf- und Abstieg, weil es für mich einfach dazugehört. Man hat ja auch in der DEL gesehen, es war spannend bis zum Ende, auch hinten. Da haben wir auch schon Jahre zuvor erlebt, wo dann manche Spiele wirklich völlig uninteressant waren. Stichwort Ausverkauf noch, weil eh schon klar war, dass in Richtung Platz 10 nichts mehr geht. Das finde ich insgesamt schon eine sehr, sehr coole Sache, dass das wieder eingeführt wurde. Und wie hat es ein Kollege mal so schön beschrieben, das Ob sollte man nicht in Frage stellen, aber das Wie muss man in Frage stellen. Ich denke, so kann man es kurz und knapp beantworten. Wie das dann genau aussehen soll oder aussehen kann, damit das verträglicher läuft, diese Verzahnung, das ist eine so komplizierte Frage, die wieder 3 Stunden braucht, um darüber zu sprechen.
Ja, das wäre mal was für die Sommerpause, da wirklich einen eigenen Podcast drüber zu machen. Also da wird auch in der bisschen Hockey-Fan-Kurve in der Telegram-Gruppe wird auch fleißig diskutiert, was ein guter Modus wäre. Ja, gibt es so verschiedene Einschätzungen. Ich finde eigentlich grundsätzlich, aus der DEL, wenn du Letzter bist über eine Hauptrunde von 52 Spielen und es war vorher klar, der Letzte steigt ab, dann ist es halt so, ne? Also das ist, natürlich ist es bitter und zerlegt dir teilweise vielleicht sogar den Standort oder jahrelange Arbeit, aber die Geschäftsführer bzw. die Gesellschafter haben ja da auch zugestimmt zu dieser Regelung, zu dieser Verzahnung jetzt oder Auf- und Abstieg und ob du dann Playdown spielst, auch aus der DEL noch runter. Ja, also ganz kurz vielleicht noch, weil jetzt haben wir es schon angerissen, aber ich finde Playoffs und die Meisterschaft, ja, gehören irgendwie dazu. Das ist natürlich jetzt wieder hier das Stammtisch-Argument, aber auch andererseits, wenn es um die Meisterschaft geht, da eben wie diese Serien zu haben, finde ich völlig okay. Wenn es um Abstieg geht, muss ich wiederum sagen, das ist so existenziell oft, ne? Ob du jetzt Zweiter wirst oder Erster, klar ist es natürlich Meister oder Vizemeister. Logisch ist das eine viel, viel größer einzuschätzen und als Zweiter bist du natürlich dann immer erster Verlierer. Aber es ist nicht so existenziell wie abzusteigen. Und da dann irgendwie eine Playdowns zusammen oder jetzt zum Beispiel Bietigheim. Schau dir Bietigheim an, du hast es ja gesagt, einen speziellen Modus. Ja, so wie es jetzt ausschaut, würden sie gegen Selb spielen. Klar müssen die 4 gewinnen und Selb muss dann in dieser zweiten Playdown-Runde nur 3 gewinnen. Es gibt ja der besser platzierte, der immer eine Führung. Rosenheim hatte sogar eine 2-0-Führung gegen Bietigheim in dieser ersten Playdown-Runde. Aber lass Bietigheim jetzt in der Phase heiß laufen und dann kannst du wieder schauen, wie viele Punkte waren die eigentlich in der Hauptrunde hinter Selb und dann steigt vielleicht Selb ab, weil sie in dieser Phase entweder die andere Mannschaft besser drauf ist oder es verletzte Spieler gibt oder die einen vielleicht sogar nochmal nachpflichten, verpflichten, so lange wie es geht und dann einfach nochmal 1, 2 Top-Spieler holen. Es gibt so viele Unwägbarkeiten da in die Richtung, dass ich sage, normalerweise musst du es von nach unten dann wirklich mit einer Platzierung machen. Oder du verzahnst wiederum, da hast du aber zwischen DEL und DEL2 wieder das Problem, hey, du hast einmal eben die von dir angesprochenen 9+2 Imports und einmal 4+2 Imports, geht ja auch nicht, ist ja dann auch kein fairer Wettbewerb. So viel zum Thema nach unten. Schau mal ganz kurz auf die Serien, auch wenn du dich in der einen sehr gut zurechtfindest. Aber das sind eben noch 2 Serien, wo es keine aufstiegsberechtigte Mannschaft gibt. Ne, zwischen Kaufbeuren und Landshut, oder das war ja Landshut als besser platzierte Mannschaft gegen Kaufbeuren. Und Regensburg gegen Ravensburg. Regensburg, die fast noch Kassel verdrängt hätten in der Hauptrunde. Und jetzt aber zurückliegen gegen Ravensburg. Und auf der anderen Seite, ja, diese, ich würde sagen, 50-50-Serie zwischen Landshut und Kaufbeuren, oder?
Ja, die ist wirklich komplett 50-50. In der Hauptrunde zwar alle Spiele an Landshut gegangen, aber 3 davon Overtime oder Penalty schießen und auch das eine Spiel, das regulär entschieden wurde. Nur mit einem Torunterschied. Das ist halt eine Serie mit enorm viel Tradition. Alle erinnern sich noch in beiden Fanlagern an die Saison 83-84, das legendäre Landshut gegen Rauf Beuren. Spektakel, jetzt im Nachhinein, 40 Jahre später.
Waren da Gawanke und Bergmann schon auf der Welt? Nein.
Ich war noch nicht auf der Welt, das kann ich dir sagen. Damals.
Landshut gegen Rauf Beuren, ja.
Ja, damals Landshut sogar noch amtierender Meister. Das ist lange, lange her.
Also, okay, war selbst ich noch nicht auf der Welt.
Dann weißt du, wie lange es her ist, Fetzi. Also das ist eine Serie, eine Derby-Serie, die beide Fanlager begeistert. Die Hütten sind voll, die Stimmung ist wirklich geil in beiden Fanlagern, in beiden Stadien. Das ist eine Serie, auf die sich alle gefreut haben und weiter freuen. 2-2 hat vom Gefühl her immer die Mannschaft gewonnen, die besser, präsenter aus der Kabine kam. Das war in Spiel 1 ganz klar Landshut, in Spiel 2 ganz klar Kaufbeuren. Auch in Spiel 3 der ESV kam, der junge Max Oswald mit einem Hattrick und das dritte Ding von ihm wirklich ein überragend geiles Tor. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Klare Empfehlung. Und jetzt in Spiel 4 aus EVL-Sicht natürlich der ganz wichtige Serienausgleich. Und dann Spiel 5 am Freitag, das wird eine heiße Kiste, mindestens noch, dann auch Spiel 6, wer weiß, das kann sogar ein 7er werden, auf jeden Fall von der Enge her zwischen diesen beiden Teams. Und Regensburg gegen Ravensburg, also was die Eisbären da hingestellt haben mit Coach Max Kaltenhauser, der zu Recht auch Trainer des Jahres wurde, das ist wirklich bemerkenswert. Die haben natürlich ihre absoluten Top Guns mit Gedakis, mit Jogen, die Topscorer der ganzen Liga sind und alles zerschossen haben, was irgendwie sich auf dem Eis bewegt hat. Das waren natürlich absolute Königstransfers, damit David Booth noch einen NHL-Spieler geholt, einen ehemaligen, der den Kader nochmal mehr Tiefe, nochmal mehr Klasse gegeben hat, dass die Zweiter werden. Also ich habe Krimmitschau als Überraschungsteam der Saison bezeichnet, die halten sich aber die Waage mit Regensburg, weil das ist wirklich Wahnsinn, dass die wieder gut um die Playoffs mitspielen können, dass sie vielleicht nicht mit ganz unten zu tun haben, damit konnte man rechnen, aber dass sie wirklich so durchstarten und ihre konstante Leistung so dermaßen bringen, also größten Respekt an die Eisbären, das haben sie klasse gemacht. Jetzt scheint ihnen aber ein bisschen die Luft auszugehen. Das ist so, Ravensburg ist so ein bisschen das Mannheim der DL2, wenn man die Analogie ziehen will. Ravensburg war ja vergangene Saison Meister, musste auch den Weg über die Pre-Playoffs gehen, wie sie in der DL2 ja noch heißen, war da allerdings recht souverän zugange. Und auch jetzt gegen Regensburg, das ist einfach so eine abgezockte Playoff-Mannschaft. Es ist wie München auch, die kommen einfach immer wieder, haben immer wieder ihre Antwort parat, haben ihre Spieler mit der Erfahrung auch noch aus dem letzten Jahr und den letzten Jahren. Ravensburg spielt immer eine gute Rolle in der DL2 und das kommt jetzt zum Tragen und fehlt den Eisbären vielleicht so ein bisschen, sodass es sehr schnell zu Ende sein kann. Ravensburg ist ja jetzt auch 3-1 vorne. Ich würde Regensburg gönnen, weil ich auch mal in Regensburg gewohnt habe, dort studiert habe und deshalb auch zu dem Club eine kleine besondere Verbindung habe, würde ich es ihnen gönnen, wenn sie nochmal zurückkommen. Aber die Abgezocktheit von Ravensburg, die ist bemerkenswert.
Und jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Zieht Kassel das durch? Zieht Kassel das durch? Und also erstmal kommen die so weit, gewinnen die Serie, kommen sie dann noch eine Runde weiter und werden sie Meister? Oder gibt es eine Mannschaft, die Kassel Huskies aufhalten kann? Nach Trainerwechsel, kurz vor den Playoffs, Bill Stewart, der übernommen hat für Bo Schuber. Wir haben ja das auch thematisiert hier im Podcast mit Florian Hirtes vom Connection Podcast. Der hat damals gesagt, das war der richtige Trainerwechsel, um diese Mannschaft nochmal wach zu rütteln und damit Bill Stewart einen zu haben, der einfach keine Vorleistungen irgendwie kennt, sondern sagt, jetzt hier ist die Kabine, die ich habe, zeigt mir, was ihr könnt. Und die Frage ist, zeigt's Kassel und zieht das durch oder scheitern die wieder?
Das ist die Frage, die im Viertelfinale mit ja, sie ziehen's durch beantwortet werden kann. Wie es dann ab Halbfinale aussieht, ist wieder eine andere Frage. Denn genau diese Serie gab es ja auch letzte Saison, Kassel gegen die Lausitzer Füchse. Damals war es ein 4-0, aktuell führen sie mit 3-1. Ein Spiel ging an die Füchse, knapp mit 4-3. Da hat die Mannschaft von Petteri Vekiparta gewonnen. Aber in allen Spielen Kassel mit mehr Druck unterwegs. Manche Spiele waren auch deutlich. Spiel 1 und Spiel 4 jeweils ein 5-1 für die Huskies. Und ich habe die Frage immer andersrum formuliert. Stolpert Kassel wieder? Nicht ziehen sie es diesmal durch, sondern stolpern sie wieder, weil auch das ist eine Sache, die haben einige Spieler vom letzten Jahr mit Sicherheit noch im Kopf und Trainerwechsel und dann noch Trainerwechsel zu Bill Stewart, das ist für mich nicht nur ein Wachrüttler, das sind zwei Wachrüttler in einem für alle. Bill Stewart, alle kennen ihn, die Aktion als Mannheimer Trainer 2001 auf der Bank gegen die Barons im Finale, als er mal eine Auszeit brauchte und Jan Alsten seinen Schliff brauchte, um mal kurz der Kreislauf kollabiert ist oder auch seine Sätze wie Second Place is like, ihr wisst alle Bescheid. Das ist ein Mann, der dieser Mannschaft vielleicht genau die entscheidenden Punkte noch einimpfen kann, damit genau dieser Super-GAU, der das letztes Jahr aus Huskys Sicht war, dass der nicht passiert. Gute Nachricht, Bad Nauheim ist schon ausgeschieden in der ersten Playoff-Runde. Das heißt, die können nicht mehr zum Stolperstein werden. Und also ich habe letztes Jahr schon gesagt, die sind zu stark, die kann keiner aufhalten. Eigentlich musste das fast dieses Jahr wieder sagen. Aber wir sind ja schon letztes Jahr belehrt worden. Und es ist die Frage, die alle beschäftigt in der DEL, vor allem Augsburg und natürlich auch in der DL2 alle. Schafft Kassel das, schafft es nicht? Ich habe nicht die finale Antwort, aber ich glaube, dass sie nicht zweimal in Folge sich das so auf diese Art und Weise nehmen lassen.
Wenn du die Frage stellst, stolpert Kassel, über wen könnten sie denn am ehesten stolpern?
Ravensburg könnte der Gegner heißen, wenn beide ihre Serien zumachen. Und das wäre natürlich Stolperstein Nummer 1 aus meiner Sicht, aus den Gründen, die wir vorhin schon hatten. Das ist diese abgezockte Playoff-Mannschaft, die Ravensburg Tower Stars, die auch ähnlich wieder der Vergleich zu Mannheim, die keine Mannschaft sind, die aus der ersten Playoff-Runde eigentlich kommen, sondern die eher Hauptrunden 2, 3, 4 unterwegs ist. Die könnte durchaus zum Stolperstein werden, denn das wäre ja die Serie dann, wenn Krimitschau das Ganze auch zumachen würde. Landshut gegen Kaufbeuren, 4 gegen 5, wäre dann egal. Das wäre der Gegner der Eispiraten, wenn wir das mal so weit prognostizieren, auch wenn natürlich noch alles drin ist in allen Serien. Aber dann könnte es Kassel gegen Ravensburg heißen und da werden alle sehr, sehr gespannt hingucken, weil es war auch gegen Bad Nauheim so, letztes Jahr im Halbfinale, dass viele gesagt haben, ah okay, Hessen-Derby, Bad Nauheim, nicht immer der Lieblingsgegner der Huskies. Dann auch noch dieses kleine Colonel Knight-Stadion in Bad Nauheim, das zwar baufällig ist, aber doch seinen Charme hat, einer alten, kleinen, muckeligen Eishalle einfach. Und dann hat Kassel mal eins verloren, dann haben sie das zweite verloren und dann hast du gemerkt, die haben nicht mehr diese Souveränität, die sie über die gesamte Hauptrunde und auch noch im Viertelfinale hatten. Und dieser Effekt kann natürlich wieder eintreten. Diese Serie kommt, Kassel gegen Ravensburg, Ravensburg gewinnt eines, Ravensburg gewinnt zwei. Wer weiß, wie die Huskies dann diesmal reagieren, aber du hörst es selbst, Christoph, da ist noch ganz viel Konjunktiv dabei, weil diese Halbfinalpaarung natürlich auch noch nicht feststeht. Erstmal im Hier und Jetzt das Viertelfinale gegen die Füchse, das werden sie gewinnen, sie sind mit 3-1 vorne und die Füchse sind zwar eine Mannschaft, die sich immer gut wehrt, auch das ein finnischer Trainer mit Petteri Väkiparta, auch da viel Struktur drin, aber das wird für Kassel nicht reichen, schon gar nicht für 3 Siege in Folge.
Möglicherweise müssen wir zum Halbfinale nochmal sprechen oder dann zu einem Finale, in dem Kassel dann möglicherweise steht und dann in Augsburg das Zittern so richtig beginnt. Aber aktuell, ja, können die Augsburger vielleicht so ein bisschen schon mal den Sekt zumindest mal in Richtung Kühlschrank schieben, weil Krefeld vielleicht ausscheidet. Aber oder den Sekt mal einkaufen oder den Shampoos, ja, aber dann ist noch der weite Weg bis zum Kühlstellen und dann zum Rausholen aus dem Kühlschrank und dann zum Aufmachen und Trinken, das nur, wenn eben entweder Kassel möglich, gut möglich oder eben Krefeld eher unwahrscheinlich aufsteigen. Daniel, vielen Dank für diesen ausführlichen Blick in die DL2 und natürlich auch in die DL.
Sehr, sehr gerne, Christoph.
Und euch danke fürs Zuhören, wenn ihr jeden Tag an allen Wochentagen ein bisschen Hockey hören wollt. Die 10 Minuten Eishockey immer zur Mittagspause in eurem Podcatcher für eine Stammgastmitgliedschaft. 2,50 im Monat. Ey, komm. steady.de/bisselhockey. Und das gibt's dann auch morgen wieder mit einem Ausblick auf die DL Playoffs und auch auf die DL 2 Playoffs und auf die NHL schauen wir. Denn ja, es geht richtig rund in allen Eishockey-Ligen. Danke Daniel und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.